Es verändert sich so viel, vor allem, weil der Fokus von einem selber wegrückt. Ich wusste gar nicht, hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der so doll bei mir selber lag. So, natürlich guckt man nach draußen und guckt so, was passiert, aber ich habe in dem Moment gemerkt, wie krass, es schwenkt einmal einfach weg von mir auf dieses kleine Bündel, das jetzt diesen Fokus bekommt, den ich sonst mehr auf mir hatte. So, und das ist krass und das ist geil.
So, wir dürfen offiziell anfangen. Gerade habe ich von meiner Producerin Anna das Go bekommen. Wir, das sind in dem Fall Sascha, der Popstar. Ist das noch richtig?
Darf man das sagen noch?
Der Popstar. Du bist ein waschechter Popstar.
Das ist schön, dass du das sagst. Also ich habe das selber, doch, ich sag mal so, ich wollte das immer. Also das war mein Wunsch. Ich habe als kleiner Junge schon, also ich wollte immer auch Entertainer sein, aber irgendwann war das so, manifestierte sich dieser Wunsch, ich möchte Popstar werden. Ich wollte kein Rockstar werden, ich wollte kein irgendwas anderes, ich wollte kein Schlag, ich wollte Popstar werden. Ich fand Popstar sexy.
Für all diejenigen, die jetzt tatsächlich nicht wissen sollten, wer Sascha ist, das werde ich gleich nochmal erklären. Ich möchte uns nur kurz verorten, Sascha, wir sind im ICE, wir sind gerade in Münster gestartet, weil du aus...
Köln.
Ich bin aus Köln gekommen,
wir haben uns in Münster getroffen. Genau.
Aber du lebst nicht in Köln, das heißt, du warst wahrscheinlich beruflich unterwegs.
Genau, ich war in Köln beruflich. Das hört sich immer so, das hört sich so, ja, so ein bisschen stiff an.
Popstar,
ne?
Ist ein Beruf.
Auch Popstar haben einen Beruf. Nur weil sie nichts Vernünftiges gelernt haben. Ich bin in Köln gestartet, genau, weil ich in Köln gearbeitet habe und bin jetzt quasi auf dem Nachhauseweg. Schön, dass wir uns hier treffen auf quasi halber Strecke.
Ja, und es ist eigentlich eine schöne Strecke. Wir fahren ja jetzt sozusagen in unser beide Heimat. Du bist ja auch in Hamburg zu Hause. Das ist ja kein Geheimnis. Du bist sowieso verhältnismäßig transparent nach außen, finde ich, für einen Menschen aus der Öffentlichkeit.
Ja, ich habe das eine Zeit lang, habe ich das irgendwie, da war ich noch nicht locker genug. Da habe ich das immer versucht, so alles so geheim wie möglich zu halten und so.
Moin.
Hallo. Einen
wunderschönen guten Tag. Eine Fahrkarte habe ich da schon gesehen. Eine bräuchte ich. Ach, tatsächlich?
Ja, guck mal.
Du?
Ja, sicher.
Das ist eine Premiere. Mein Gast geil, ne? Muss sich selber noch ausweisen mit dem Ticket für die Deutsche Bahn.
Aber ich finde es super, das ist so authentisch jetzt. Ne? Dann weiß man auch, wir sind wirklich in einem Zug. Das ist
stimmt.
Jetzt nicht, da ist jetzt nicht einer, der so mit so einem Wellblech so Geräusche macht, als würden wir über die Schienen fahren. Sondern das ist nichts gestellt. Wir haben einen richtigen, echten Schaffner. Sagt man noch Schaffner oder gibt es da mittlerweile eine andere Berufsbezeichnung für Zugbegleiter, Therapeut, wenn nötig, alles in einem.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, danke schön.
Ich wollte gerade sagen, Mädchen für alles wäre wahrscheinlich nicht mehr politisch korrekt. Ja. Neulich hat mich jemand gefragt, ob man überhaupt noch Altweibersommer sagen darf. Fand ich gar nicht so doof, die Frage.
Ja, aber genau, warum heißt es eigentlich? Hast du dann auch gegoogelt, warum es Altweibersommer heißt?
So, kommen wir nochmal zurück, wo wir waren. Bist du verhältnismäßig, finde ich, transparent für eine Person des öffentlichen Lebens?
Ja, genau, da waren wir stehen geblieben. Ich wollte meine Familie und meine damaligen Freundinnen oder so, je nachdem, auch schützen vor der Öffentlichkeit. Und dadurch habe ich dann alles relativ dicht gemacht um mein Privatleben herum. Und das war super anstrengend. Und seitdem ich meine damals noch nicht Frau kennengelernt habe, habe ich das total aufweichen können, weil sie glücklicherweise einverstanden war damit und hat gesagt, ich geh auf keinen Fall irgendwann durch den Hintereingang, um dich dann auf irgendeiner Party zu treffen oder auf einer Veranstaltung oder so. Und dann war ich dankbar für diesen Moment, weil ich das ja nicht, weil ich dachte nur, ich will beschützen und war zu überbeschützend. Und habe dann gar nicht gemerkt, dass da vielleicht jemand ist, der das gar nicht möchte, der gar nicht beschützt werden möchte oder beschützt werden muss. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, auch unsere Beziehung öffentlich zu machen. Und dann haben wir uns aufgrund eines Tipps, liebe Grüße an Uwe Ochsenknecht, aufgrund eines Tipps von meinem lieben Freund Uwe Ochsenknecht, der irgendwann gesagt hat, okay, Leute, seid nicht bescheuert, macht einmal, geht einmal über den roten Teppich und dann ist die Sache gegessen. So, und dann ist es nicht mehr so interessant. Und das war total logisch, weil man dachte, ja klar, dann musst du nicht mehr befürchten, dass man einen auf der Straße abknipst oder so, sondern dann ist so, ja gut, dann habe ich das jetzt und man vermutet, könnte es die neue Partnerin von und so. Und dann haben wir einfach mal, sind wir über einen kleinen süßen roten Teppich in Hamburg gegangen und bot sich gerade an, da war eine schöne Veranstaltung und dann sind wir dahin und damit war es dann klar. Und seitdem also wir zeigen natürlich nicht alles, es gibt Grenzen und so, und das finde ich auch gut, aber auch so mit so zu Hause und so zu Hause war sonst immer so, das war so ein Heiligtum und so, und ja, da sieht man auch mittlerweile, machen wir Fotoshootings in unserem Haus und so, weil es uns einfach so gut gefällt und weil wir auch, glaube ich, ein bisschen bequem sind, dass wir dann sagen, warum nicht bei uns so, und das ist irgendwie schön, das macht es irgendwie lockerer, das macht das ganze Leben lockerer, dann ist man nicht so verkrampft.
Ein Star zum Anfassen. Ich habe in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch gelesen, eine eigene Revue-Show, eine Autobiografie, ein Kinderbuch samt Liederalbum und nun auch noch ein verfeinertes und mit neuen Songs angerichtetes Best-of-Album, und da habe ich mir die Frage ausgedacht, Sascha, ist jetzt Showtime? Also, das ist ja wirklich, das ist ja irre viel, was du gerade an Output hast.
Ja, das ist, ich sag mal so, das ist auch wirklich viel. Es ist vielleicht auch zu viel, weil es war natürlich, ich muss dazu sagen, es war ganz anders geplant. Es sollte jetzt nicht alles in diesem Jahr passieren. Es war eigentlich so ein bisschen so, es sollte über die Jahre verteilt werden. Dann kam natürlich Corona.
Gibt es dann ein Herz in deiner Brust, was am deutlichsten schlägt? Oder würdest du sagen, du bist jetzt nach all den Jahren, die du aktiv bist mit den Dingen, die du tust, angekommen, wo du sagst, das ist alles ein Herz, was in mir schlägt?
Ja, noch nicht ganz. Also ich muss hier und da muss ich die Sachen voneinander trennen, alleine für mein Seelenheil, weil sonst kommt es durcheinander und dann kann man es auch in sich nicht mehr so richtig auseinanderfriemeln. Das habe ich auch beim Schreiben der Biografie gemerkt, dass sich ganz viele Erinnerungsstränge zu einem verwoben haben. So, und man macht dann so 20 Veranstaltungen zu einer. Als hätte es nur einmal The Dome gegeben. Natürlich gab es da mehrere, aber ich weiß nicht mehr, um Himmels Willen, nicht mehr bei wem, bei welcher Show ich welchen Auftritt hatte oder so, oder wie das war, weil es war so viel und es war so viele Eindrücke. Und durch das Schreiben der Biografie habe ich so ein paar Tentakel, die sich so miteinander verklebt haben, so ein bisschen wieder auseinanderfriemeln können. Und das ist dann doch wichtig, da habe ich dann gemerkt, das möchte ich so für mein Jetzt-Leben irgendwie direkt schon machen. Also eine vernünftige Ablage. Und da trenne ich zum Beispiel, bei mir sind die Sachen Album und Tour mit dieser Show, mit Sascha, der Revue-Show, also die Show über mein Leben, das gehört zusammen. Das ist für mich eine Welt und das dazugehörige Buch. Und Kindermusik und Kinderbuch ist was Eigenes, weil ich das auch nicht alleine mache, sondern weil ich das so zusammen mit meiner Frau mache. Und dadurch ist es alleine schon, ist es in einer anderen Schublade. Natürlich ist es alles auch Sascha und da ist überall Sascha drin und so, aber es ist schon was anderes, wenn man Musik für Kinder macht oder auch oder Ideen für ein Kinderbuch hat oder so, dann ist das woanders, ist das im anderen Stadion.
Wenn du zurückdenkst in all die Jahre, die du unterwegs gewesen bist, das ist ja auch kein Geheimnis, auch das hast du schon erzählt, bist du, wenn immer du unterwegs bist, zumindest im Auto, auf dem Beifahrersitz oder hinten, weil du hast ja keinen Führerschein, bis heute nicht.
Wenn ich mit meiner Frau fahre, bin ich auf dem Beifahrersitz. Mhm. Wenn ich mit einem Fahrer fahre, dann bin ich meistens auf dem Rücksitz. Okay. Da kann ich mich besser ausbreiten. Das Ding ist ja, bei mir ist ja so, ich bin ja in der Mobilität am kreativsten. Aha. Heißt, wenn ich Bahn fahre zum Beispiel, dann kann es durchaus passieren, also jetzt sitzen wir hier alleine in einem Abteil, so, ne, aber wenn ich irgendwie nur noch einen Platz erwische, irgendwo mitten im Großraum, dann kann es durchaus sein, dass man mich aufstehen sieht, hektisch, und irgendwo hingehen, wo ich denke, hier ist vielleicht am leisesten, damit ich in mein Telefon eine Idee reinsummen oder singen kann.
Absolut.
Weil ich in der Mobilität am kreativsten bin. Ich kann zum Beispiel im Auto, hänge ich so oft meinen Gedanken nach, dass meine Frau die Krise kriegt, wenn sie mich dann anspricht und ich nicht antworte, weil gerade so, ich tagträume dann, aber ich habe Ideen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, oh, jetzt am Strand liegen wäre schön, sondern in meinem Kopf passieren dann so Sachen, Bilder, Melodien, dazu habe ich manchmal sogar schon Videoideen zu einem Song, den es noch gar nicht gibt und so. Und das brauche ich manchmal. Und das passiert im Flieger, im Auto, in der Bahn, also überall, wo Bewegung drin ist.
Ich habe nämlich, als ich auf dem Weg heute von Hamburg nach Münster gefahren bin, habe ich mal ganz bewusst den Blick nach außen stehen gelassen und habe mir die Landschaft angeguckt. Und wenn wir jetzt auch mal hier raus gucken, ist es ja nicht nur sehr, sehr grün, sondern sehr landschaftlich. Und ich habe irgendwie festgestellt, es ist nicht nur beruhigend, sondern es hat tatsächlich irgendwie kreatives Potenzial. Ist das, was du meinst mit kreativ im Mobilsein?
Ja, ich glaube schon, weil dadurch, dass das Vehikel sich ja schon fortbewegt, ne, hat man selber vielleicht nicht das Gefühl, jetzt auch noch sich bewegen zu müssen. So. Also so im Sinne von, ich gehe jetzt. Ich habe zum Beispiel beim Gehen spazieren gehen oder walken, was ich jetzt jeden Morgen mit meiner Frau mache, habe ich jetzt nicht so, da ist das nicht so, weil ich mich selber bewege. Wenn ich aber bewegt werde dann und dann halt rausschaue, jetzt zum Beispiel hier auf die Landschaft, so, ne? man lässt einfach mal auch den Blick ein bisschen schweifen und dann zieht das so an einem vorbei und man denkt, wie schön. Und dann guckt man sich das so an und das wird dann zu so einer Matrix und innen drin geht es dann irgendwie ab. Das lädt ein zum Rausdenken so. Und das ist, glaube ich, vielleicht das Geheimnis von so Bahnfahren und so, weil man wirklich beim, die meisten sagen, muss ich mich selber mit einbeziehen, hängen ja nur noch am Handy oder am iPad oder am Rechner oder keine Ahnung. Und man sollte mal, gerade wo du sagst, merke ich, man sollte mal viel öfter wieder mal einfach nur rausgucken und die Umgebung so ein bisschen auf sich wirken lassen.
Ja, mir ging es tatsächlich heute so und ich dachte so, es war so viel Grün und es war so viel Wald, dass es wirklich, ich finde, Deutschland ist kein hässliches Land.
Nein, wunderschön, traumschön. Also jetzt gerade, wo wir hier vorbeifahren an so einem Müllcontainer, muss es auch geben. Okay. Aber
Timing ist alles.
Aber die ist grundsätzlich wunderschön. Ich bin ja wirklich gerne auch viel unterwegs, auch im Sommer und so, wenn wir so Festivals spielen und so. Und dann gibt es ja wirklich so Festivals in Orten, von denen man noch nie gehört hat vorher in seinem Leben. Und das genieße ich total, ne? Das umarme ich, weil ich dann wieder eine Gegend kennenlerne, die ich noch nicht kenne. Oder die Gegend kenne ich vielleicht schon, aber den Ort noch nicht und so. Das ist wirklich, Deutschland kann wunderschön sein. Muss es nur zulassen. Und wenn man hier jetzt so durch die Lande fährt und so, die Felder, Bäume, ist einfach, das ist ein Traum.
Hast du eine Lieblingsstrecke mit der Bahn, wo du sagst, das ist mir die liebste, weil die ist schnell und zuverlässig?
Ach, ich finde die Nord-Süd-Strecke grundsätzlich ganz, ganz cool, weil man kommt ja relativ flott überall hin. Meine Lieblingsstrecke, wenn es um so Zeitgutmachen geht, ist Hamburg-Berlin tatsächlich, weil da finde ich irgendwie, das ist so meine, jetzt landschaftlich ja auch traumschön, ne? Mecklenburger Seenplatte und so, wo man überall so durchfährt und so, aber auch so von der Effizienz finde ich die irgendwie, finde ich die mit am coolsten, weil ich nach Berlin, da ist man mit dem Zug am schnellsten.
Du bist ja sowieso generell viel unterwegs, aber du bist seit knapp 5 Jahren dann ja auch verhältnismäßig unerwartet Familienvater geworden, auch das kann man erzählen, weil ihr auch in der Öffentlichkeit darüber sprecht, dass ihr Eltern geworden seid, obwohl ihr das eigentlich nie so wirklich geplant hattet, Eltern zu werden.
Das war nicht geplant, es war nicht ausgeschlossen, aber auch nicht geplant und kam relativ überraschend und war aber das Schönste, was uns hätte passieren können. Also ich glaube, dass man sich das halt, und ich mache da auch mit, weil ich ja selber auch jetzt nicht so dahinterher war, mache ich jetzt auch nie mehr, sage ich nie mehr, jeder muss es wirklich ganz wertfrei so für sich entscheiden, wie er meint, dass es richtig ist. So, ne? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn das nicht passiert, ich hätte es vielleicht nicht gemerkt, dass mir was fehlt im Leben, so, ne? Weil es ja nie passiert ist, aber jetzt, wo es passiert ist, wo ich glücklicher, unfassbar stolzer Papa bin, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es nicht so wäre.
Hat sich mit Otto, so heißt er, euer Sohn, hat sich dein berufliches Leben verändert? Also im Sinne von verrückt, sind andere Dinge wichtiger, also so viel wichtiger geworden, dass du auch das nicht für möglich gehalten hättest?
Sagen wir mal so, mir war es vorher nicht so bewusst. Ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht, aber als Otto dann, fange ich fast an zu heulen wieder, weil das war der krasseste, emotionalste Moment in meinem Leben, als nach der Geburt mein kleines Baby hier vorne auf meiner Brust lag. Und in dem Moment hat sich alles geändert. In dem Moment hat sich komplett meine gesamte Einstellung, natürlich ist vieles gleich und es verändert sich nicht alles, ne? Das ist auch totaler Quatsch, weil man das immer denkt, aber es verändert sich so viel, vor allem, weil der Fokus von einem selber wegrückt. Ich wusste gar nicht, hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der so doll bei mir selber lag. So, weißt du, was ich meine? Ich habe immer gedacht, ja, ich guck doch auch so, natürlich guckt man nach draußen, guckt so, was passiert, aber ich habe in dem Moment gemerkt, wie krass, es schwenkt einmal einfach weg von mir auf dieses kleine Bündel, das jetzt diesen Fokus bekommt, den ich sonst mehr auf mir hatte. So, und das ist krass und das ist geil. Und was das macht, ist natürlich ein ganz großes Stück an Gelassenheit. Natürlich bringt das auch viel mit sich, ne? Da muss man auch nicht drüber reden, dass man auch, ne, und Schlafmangel und keine Ahnung was nicht an und Sorgen, weil man will ja auch ein guter Papa sein und gute Eltern sein und so, und dann, das verfliegt aber dann alles mit diesem Moment, weil man da merkt so, ich muss mir überhaupt nicht, sondern es ist so Das ist genau das. So ist das geplant gewesen. So ist das gewollt. Und du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Es wird alles cool.
Hast du in dem Moment auch eine Angst vor der Zukunft bekommen, weil du vielleicht dich gefragt hast, ob du dem standhalten kannst, dieser krassen Verantwortung, die...
Ja, die Verantwortung ist das, sorry, ich bin total ins Wort gefallen, die Verantwortung ist das, was mich tatsächlich nach wie vor am meisten beschäftigt. Aha. Nicht, ob ich der gerecht werden kann, sondern sie ist einfach da. So, man spürt die eigentlich ständig. Auch wenn ich viel unterwegs bin, dann habe ich natürlich, dann denke ich, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal 2-3 Tage weg bin und so, obwohl es nicht anders geht in meinem Beruf und ich kann ihn ja nicht immer mitnehmen, weil er ist ja in der Kita. Und dann ist man immer in so einer Zwickmühle. Wie weit kann ich das so? Und ich versuche es natürlich so wenig wie möglich zu machen, so länger weg zu sein. Aber es lässt sich nicht immer ändern und dann kriege ich echt so schlechte Gefühle und so, ne? Aber am Ende ist das auch das Leben, was wir führen, auch als Familie. Und da ist dann Otto auch extrem cool und auch dran gewöhnt und so, ne, dass das irgendwie mal ist. Und er ist dann auch traurig. Gestern waren wir am Telefon und dann war er traurig, dass Papa nicht da ist, so am Abend.
Der ist ja, ist ja in einem Alter, wo er auf alle Fälle realisiert, was die Eltern beruflich machen. Und im Kindergarten und später in der Schule fragt man ja auch immer, was macht dein Vater so? Was antwortet Otto, wenn er gefragt wird, was sein Papa beruflich macht?
Ich glaube, also das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das da in der Kita, wo er ist, so eine Rolle spielt. Also die wissen das natürlich alle. Ich glaube, der sagt dann, er ist Sänger.
Ja.
Ich glaube, er würde sagen, also wenn ich es jetzt einfach mal so vermuten würde, dann sagt er, der ist Sänger.
Ein Sänger, der seinem Sohn heute schon ein Lied gewidmet hat und ein Buch.
Ja. Ja, das Lied war natürlich, also das ist natürlich etwas, wo man nicht dann hergeht und sagt, so, ich schreibe jetzt mein Lied für meinen Sohn oder über meinen Sohn, sondern das muss dann passieren. So, ne? Es war so ein bisschen so, wir haben diese Show konzipiert. Und es fehlten 2 Lieder. Es fehlte ein Opening-Song, also war der Wunsch, ne, von uns allen. Und ein Opening-Song und einer, der mit der Geburt des Kindes irgendwie so ein bisschen die Geschichte zumacht. Also da den Deckel drauf macht und das Highlight setzt am Ende der Show. Und dann habe ich aber auch gesagt, ey, das kann passieren, dass mir was einfällt. Es kann aber auch sein, dass es nicht, weil ich einfach, das ist so ein Ding, so, wo man nicht einfach mal so bei so einem wichtigen Song, so den ich für meinen Sohn und genauso wie der Song, den ich für meine Frau geschrieben habe, du fängst mich ein, da muss es passieren. Das kann man nicht sich vorher überlegen, also man kann sich's überlegen, aber man kann sich einfach so machen, hinsetzen, Gitarre nehmen und so und sagen so jetzt, sondern da muss irgendwas passieren. So die, also wie man immer so schön sagt, die Muse muss einen küssen, aber es muss irgendwie was passieren, es muss einen Moment geben, wo man sagt so, ich glaube, ich hab was. Während der Schwangerschaft immer, da habe ich mir so zum ersten Mal in meinem Leben über meine Endlichkeit Gedanken gemacht. Also sonst
im Sinne von, dass du irgendwann weg bist.
Ja. Und das ist natürlich das ist überhaupt gar nicht schlecht. Also das ist erstmal seltsam, aber es ist gar nicht schlecht. Aber ja, sonst immer so irgendwie bin ich immer so durchs Leben gegangen, so mit mir kann nichts passieren. Und selbst zu dem Zeitpunkt, als ganz viele geliebte Menschen, die streckenweise im ähnlichen Alter waren wie ich, von uns gegangen sind, habe ich auch nie gedacht, das trifft mich mal. Also ich war irgendwie so, habe ich mir selber so ein, ich gehe, mich kriegt nichts kaputt, Gedanken so, ne? So irgendwie, genau, so ein Panzer so. Und das erste Mal, dass ich so dann, dass das fragil wurde, war halt, als ich gemerkt habe, so, okay, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie alt werde ich sein, weil ich ja relativ spät jetzt Vater geworden bin, ne? Und dann habe ich gedacht, so, weil, wie alt bin ich denn, wenn der Abitur macht, wenn er Abitur machen sollte, wie alt bin ich, wenn er studieren geht, kriege ich noch mit, ob er sich verliebt, ob er heiratet, wenn er so spät heiratet wie ich, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben, werde ich noch Enkelkinder haben oder so. Das waren dann alles so Gedanken, die waren ganz, ganz weird und neu für mich. Und da hat sich dann schon so einiges verändert. Das war gut, darüber nachzudenken. Und dann war so der Gedanke, was möchte ich denn meinem Sohn eigentlich mitgeben? Was möchte ich ihm denn sagen? Was würde ich denn in so einem Lied, das so 3 Minuten geht, was kann ich da erzählen? Weil ich kann ja nicht so, kann ich Tipps geben fürs Leben? Nee, will ich gar nicht, sondern das, was ich ihm signalisieren möchte mit dem Song Lighthouse ist, wie der Titel wahrscheinlich schon vermuten lässt, dass ich immer da bin. Mhm. Dass ich ihm gerne den Weg leuchte, dass ich ihm gerne, aber eigentlich da stehe, wo er weiß, dass ich bin und immer kommen kann, wenn er mich braucht. Und ich immer da bin für ihn, wenn er mich braucht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann, weil alles andere wird sich im Leben ergeben und muss man dann in den Situationen entscheiden, die dann entstehen. Aber so, dass man grundsätzlich sagt, ich bin immer da, ist, glaube ich, für mich die wichtigste Aussage an meinen Sohn.
Also der klassische Fels in der Brandung.
Der Fels in der Brandung, der starke Arm, wenn er gebraucht wird und so, also all das.
Und ja, bist du mit dem Gefühl jetzt mittlerweile ein bisschen einfacher unterwegs? Weil ich finde, diese Rechnung zu sagen, wie alt ist wohl mein Kind, wenn er das macht, wenn er jenes macht, wie alt bin ich dann, ist ja ein sehr valider, nachvollziehbarer. Hast du ein bisschen mehr den Frieden gemacht, dass du vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr miterleben willst und dann ist das halt so?
Ich habe generell, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Bock zu sterben. Aber wer hat das schon? Nein, aber ich kann das
sehr gut nachvollziehen.
Das ist so ein ganz seltsamer Gedanke, wenn man wirklich man stellt sich das ja nicht wirklich vor, weil es kann ja wirklich auch morgen passieren, es kann jetzt passieren, weißt du, so, das ist so, und das, da will ich aber gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube nur, dass ich habe viel mehr meinen Frieden damit gemacht. Also das waren wirklich am Anfang, bevor Otto auf der Welt war, als er dann auf die Welt kam, war eben auch das war dann alles nebensächlich.
Wie alt warst du, als er auf die Welt kam?
Lass mal zurückrechnen, ich würde sagen 46, 47.
Würdest du sagen?
Ja, okay. Ich musste, ja, okay. Wie alt war ich? Weil ich habe aufgehört zu zählen. Nein, natürlich nicht. Ich habe jetzt bin ich 51 und Otto wird 5, also war ich so 47.
Genau, okay. Naja, also dieser Gedanke, also worauf ich hinaus will, hast du Angst? Hat Sascha, der Gorilla, also so, das ist ja eins deiner Lieblingstiere, ein Gorilla, ein starker Affe, der da steht und auf der einen Seite sehr empathisch und sehr intelligent, auf der anderen Seite sehr spaßig und lustig im Leben unterwegs ist. Hast du vor was richtig Angst? Kennst du Angst?
Absolut. Absolut. Ich weiß nur nicht, im Moment kann ich es nicht genau definieren. Im Moment habe ich so ein bisschen so Weltangst. Mhm. So vor allem so ein bisschen. Ne? Also so überall brodelt so ein bisschen. Und das zusammengenommen ist halt schon, finde ich, kann ganz schön Druck ausüben. So. Und ich habe ganz klassische Höhenangst zum Beispiel. Also so, ich habe ziemlich starken Vertigo-Effekt. Also wenn ich irgendwo stehe in einer Höhe, zieht es mich nach unten. Mhm. Das ist so, ich habe das mal nachgelesen, das ist, weil irgendwas mit dem Ohr, das hat mit dem Ohr zu tun, mit dem Mittelohr, das hat dann irgendwie so, das Auge und das Ohr können bei manchen Menschen, so wie bei mir, mit der Höhe, also wenn sie von oben sehen, darunter gucken, dann meint das Ohr, da unten sein zu müssen.
Okay.
Und deshalb hat es diesen Effekt, dass es einen so runterzieht. Und das finde ich ganz schön krass. Und das ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Und ansonsten Angst, ja, jetzt so vor menschlichen Sachen, also ich weiß gar nicht, nee, habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht. Natürlich habe ich Ängste, Sorgen, Nöte auch so, ne? Aber so richtig Angst habe ich eigentlich nicht. Außer, kann ich gar nicht sagen, ich glaube so Krieg, also jetzt, wo wir so nah mitkriegen wieder mal, das wabert ja immer. Also sowas zu erleben, also das ist schon etwas, wo man vor allen Dingen auch, also auch ohne Kinder, aber auch gerade mit Kindern, dann da nochmal so richtig, da spürt man so ein Unwohlsein, so da, wenn so bei dem Gedanken daran, was würde man denn dann tun, was ist dann die Situation mit zwei Sachen flüchten müssen oder keine Ahnung, finde ich ganz schrecklich. Mhm.
Ängste, die du hast, würdest du die deinen Sohn mitbekommen lassen? Oder?
Also so gut es geht natürlich nicht. Also A, will man natürlich irgendwie auch sich die Blöße nicht geben, wenn man von einer Spinne erschrickt oder so. Ne? Will irgendwie
erschrickst du dich vor Spinnen?
Ich mag sie nicht. Ich muss jetzt nicht so eine behaarte Spinne auf die Hand nehmen oder so. Ne?
Das könnte ich wirklich nie. So eine Vogelspinne auf die Hand nehmen oder so, das ging gar nicht.
Ich würde so im Fernsehen, wo man sich dann nicht, wo man nicht den Rückzieher machen will.
Dann würdest du es machen?
Ich Ah, ich weiß es nicht. Ich würde zum Beispiel nicht im Dschungel irgendwelche Käfer essen, so, ne? Lebendig oder so. Das fände ich ganz fürchterlich. Oder Hoden oder so. Das wäre ganz, ganz fürchterlich. Aber so eine Spinne auf die Hand.
Das wäre eine hodenlose Frechheit.
Ja. Ich hätte, nee, weil, also so vor meinem Sohn, natürlich ist es auch, ich glaube, es ist gut zu zeigen, dass auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und so, aber so Ängste will man nicht zugeben, vor allen Dingen nicht übertragen. Mhm. Und deshalb haben wir ihn auch, versuchen wir ihn, solange es geht, noch vor dem da draußen, vor dem Schlechten und vor dem Bösen zu beschützen, ohne jetzt ihn komplett naiv aufwachsen zu lassen. Aber ich glaube, er ist einfach noch Kind. Der soll das Leben genießen, der soll Freude haben, Spaß haben. Und das Schlimme kommt schon früh genug. Ich glaube, da muss, also ich mag ihn da lieber so weit es geht und so gut es geht davor erstmal beschützen.
Und so klein ist es ja nicht. Also liebevoll seid ihr ja fast ein Clan. Also von der Seite deiner Ehefrau ist es ja eine sehr große Familie, in die du sozusagen mit reingekommen bist. Und das ist ja auch etwas, was du sehr zu genießen scheinst. Geht es Otto ganz genauso, dass er all seine Spielkameraden und Kameradinnen eigentlich ja mit in der eigenen Familie auch hat?
Ja, das hat er und er genießt das auch und das sind auch wirklich seine besten Freunde, seine Cousins und Cousinen sind seine besten Freunde und er findet das toll und ich finde das für ihn auch toll, weil ich hatte mir das immer gewünscht. Ich hätte es mir gewünscht, in einer Großfamilie aufzuwachsen und wir waren dann aber am Ende irgendwie dann doch nur zu dritt. So, ne, weil dadurch, dass meine Eltern geschieden waren, mein Vater jetzt nicht so unbedingt so oft anwesend war, war es dann eher so meine Mutter, mein Bruder und ich. Und natürlich haben wir auf unserer Schaustellerseite eine relativ große Familie, selbst auf meiner Familienseite väterlicherseits eigentlich auch ziemlich viele, aber mit denen hatten wir nicht immer so viel zu tun. Also mit der Schaustellerseite schon eher. Und da ist die Familie auch, die ist natürlich dann extrem groß und verwinkelt und so. Ne? Da kennt man fast niemanden. Also wenn ich auf den Dom gehe, dann treffe ich bestimmt irgendeinen Verwandten. So. Das ist so. Und das ist, also Hamburger Dom, ne?
Ja,
das ist die Kirmes.
Ja, die Kirmes. Müssen wir für alle
zuhören sagen. Muss man vielleicht erklären.
Ja.
Und ich liebe es. Und jetzt ist für mich immer so ein bisschen Heimat auch. Also weil ich natürlich auch zur Hälfte quasi Schaustellerblut in mir habe. Und wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Laber.
Ich habe durch die Frage, dass Otto ja sozusagen eine noch viel größere Familie mitbekommen hat.
Und jetzt mit der Familie meiner Frau haben wir das so ganz nah bei uns. Ja. So, dieses ganze, das, auch die ganze Verrücktheit und so einer Großfamilie. Und so ein bisschen alles auch, fühlt sich das sehr italienisch an und so. Es ist immer laut, es ist immer viel.
Ja, ihr seid tolle Gastgeber.
Ja, aber es wird auch echt viel geredet, ja. Es wird viel gestikuliert und so. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Und Otto liebt das. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass er in so einem Umfeld aufwachsen kann.
Jetzt hast du sehr gut antizipiert. Ich wollte nämlich auf dieses Schausteller-Ding kommen. Also du bist tatsächlich in der Schaustellerfamilie groß geworden. Und
jein. Also meine Familie, ich muss es direkt mal gerade stellen, weil das hört sich so an, als wäre ich, bis ich in die Schule kam, als wäre ich so auf Reisen gewesen. Mhm. So nennt man das bei den Schaustellern, auf Reise sein. Und was ich, finde ich, einen sehr romantischen, schönen Begriff dafür, für diese knüppelharte Arbeit, die da gemacht wird. So, ne? Weil ich hab das in den Ferien tatsächlich öfter mal gemacht. Da bin ich mit meinem Onkel und meinem Cousin und so der ganzen Familie im Wohnwagen tatsächlich von Stadt zu Stadt gefahren und haben da auch schon als kleiner Junge schon mitgeholfen, auf- und abzubauen und so. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Auch deshalb, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt das so romantisch fand, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich werde das machen. Das wird mein Leben sein. Ich werde irgendwann diesen Beruf, also ich werde da einfach mich reinfallen lassen in diese Schaustellerfamilie. Und dann aber irgendwann gemerkt habe, nee, ich bin dafür gar nicht gemacht. Ich bin so ein taffer Hund gar nicht. Mhm. So, und habe dann so das Musische auch für mich entdeckt dann zu der Zeit und so. Und dann war aber trotzdem diese Zeit mit den, also meine Mutter kommt aus einer Schaustellerfamilie, hat dann aber man nennt das dann wieder den, man nennt das dann privat, also war dann, hat privat geheiratet, also okay. Hat meinen Vater kennengelernt, ja, ja. Der ist wiederum Kneipierssohn aus Westfalen mit einer urwestfälischen Kneipe und ja. Da gibt es ganz andere Werte.
Aber zwei geile Berufsstränge eigentlich.
Also ja, ich bin mehr oder weniger auf dem Kickertisch gezeugt worden. Und
an der Theke groß geworden.
Auch Schlimmeres. Mit der Musikbox. Ich habe immer Mastermind gegen die Stammgäste gespielt. So alte, graue Herren. Weißt du,
was war Mastermind?
Mastermind ist so ein Spiel mit so Steckern, wo man die Farbkombination erraten muss, so durch verschiedenes Stecken.
Heute wahrscheinlich gar nicht mehr, weil da wurde ja geraucht höchstwahrscheinlich.
Das war definitiv
nach 20 Uhr, dass du am Tresen mit saßt.
Nee, die haben ja schon nachmittags angefangen zu saufen.
Natürlich, na klar, mein Fehler. Ja, aber
diese Festgeklebten. Ich habe immer gedacht, so wenn ich zu meinem Opa und meiner Oma in die Kneipe kam, war natürlich immer die drei gleichen Gestalten an den drei gleichen Plätzen. Die hatten natürlich ihren Platz, da war ihr Name eingraviert so ungefähr. Und dann habe ich immer gedacht, ich habe mich als kleiner Junge immer gefragt, gehen die auch abends nach Hause, also haben die ein Zuhause oder bleiben die einfach die ganze Zeit
da sitzen? Weißt du noch, wie die Kneipe hieß?
Oh nee, das weiß ich nicht mehr. Da war ich noch klein, mein Opa ist dann sehr früh, also als ich noch sehr jung war, gestorben, da war ich 4 oder 5, so alt wie mein Sohn jetzt. Und dann musste meine Oma, die konnte die Kneipe alleine nicht mehr halten, die musste die zur Tenne.
Im Pott. Also richtig?
Ja, in Soest. In Soest in Westfalen, ja. So eine richtige westfälische in Kneipe direkt am Wallring, an der Wallmauer. Eigentlich eine super Lage. Schade, dass ich damals noch so jung war. Ich glaube, ich hätte den Laden übernommen.
Und mit Spielautomaten natürlich?
Spielautomat, Kicker. Und so einen speckigen, dunklen, so speckigen, so mit so riesen Steinen, so ein richtiger alter, das war so ein Fachwerkhaus, das war so eine alte Scheune und so. Ne? Das war also grandios, die Atmosphäre da war grandios. Und meine Oma hat immer noch auf so einem Holzofen gekocht. Aha. Mit einem Brikett oder Holzofen. Angefeuert. Richtig mit angefeuert. Da gab es auch ne, ganz klassisch.
Strabamax.
Nee, das gab es so Sonntagsbraten.
Oh, ach so, Sonntagsbraten. Okay, also richtig mit Gastro.
Nee, da, zu essen gab es dann für uns. Für uns gab es Sonntagsbraten. Freitags gab es Fisch und Sonntag gab es den Sonntagsbraten. Und den hat sie aber ab Samstagvormittag vorbereitet und gekocht. Mhm. Da kann man sich vorstellen, ne? Wenn die Oma den Sonntagsbraten, was auch immer das dann war, ne? Das ging von Gulasch über Dings, aber dieses Sonntagsgericht, herrlich, beste Küche.
Also man erinnert sich ja immer, wenn ich mal Vater oder wenn ich mal Elternteil werde, dann mache ich alles anders. Gibt es irgendwas, von dem du sagst, als du wusstest, jetzt wirst du Vater, dass du in deiner Erziehung etwas definitiv anders machst, weil dir das in der eigenen so auf den Sack gegangen ist und dann erwischst du dich vielleicht doch dabei, dass ähnliches Blut in dir fließt und du einfach nicht aus deiner Haut kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht. Also natürlich, ich glaube so ein bisschen so unterbewusst macht man das dann. Ich habe mich jetzt nicht dahingesetzt und dann überlegt, was habe ich früher, was fand ich doof, was fand ich gut, was würde ich jetzt anders machen und so. Aber irgendwie war das ja trotzdem im Kopf rum. Ich glaube, ich wüsste manchmal gerne ein bisschen mehr, wie man das anstellt, auf eine gewisse Art und Weise zu erziehen, ohne Tyrannen zu sein oder den Anschein zu machen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, man will ja bestimmte Werte auch irgendwie mitgeben, aber es ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass auch eine bestimmte, bis zu einem gewissen Punkt auch, ich glaube, dass auch so Regeln und dass das auch gut ist und so. Und ich glaube auch, ich meine immer, ich habe mir vorgenommen, ich werde in bestimmten Punkten nicht streng, aber bestimmend sein und so. Und habe mir immer vorgenommen, das mit viel Humor trotzdem auch zu machen.
Und wo bist du heute?
Viel Humor.
Viel Humor.
Weil vor allen Dingen Selbstironie, also weil das alles nicht so klappt mit dem Strengen. Das ist natürlich irgendwie so, es ist wirklich schwierig, konsequent zu sein.
Weil, also früher hieß es dann ja, antiautoritär zu erziehen, wenn man so ein bisschen...
Ja, das geht nicht.
Heute ist es, glaube ich, eigenbestimmt, dass man die Kinder eigenbestimmter so ein bisschen durch die Erziehung schweifen lässt. Aber ich glaube, was du mit dem Tyrannischen meinst, manchmal kommt ja man ja nicht aus seiner Haut raus und sagt, das muss aber so sein, weil war schon immer so. Und
ja, obwohl das habe ich nicht, weil das gab es bei uns auch nicht.
Ah, okay.
War schon immer so. Also ich glaube, so ein bisschen bevor Otto auf die Welt kam, habe ich ja auch manchmal so Elternzeitschriften gelesen oder so Blogs oder so, ne, und habe dann so über so Sachen, wo ich keine Ahnung hatte und so, und irgendwie hat man dann irgendwann, macht das Klick und man denkt so, ja komm ey, das wird sowieso, irgendwie wird das. Und es wird okay.
Hat ja auch geklappt. Du bist viel unterwegs, aber du bist auch total gerne zu Hause. Du bist ein Heimscheißer. Das habe ich auch irgendwo gelesen.
Immer mehr, ja.
Eigentlich trägst du diese Herzen aus deiner Erziehung ja trotzdem noch aus deiner Kindheit in dir. Also das Schaustellerhafte, das Unterwegssein, das jeden Abend auf einer anderen Kirmes, also auf einer anderen Bühne zu stehen, auf der einen Seite. Und dann der Wunsch nach Familie, Geborgenheit, italienisches Dasein. Jeder ist willkommen, aber bitte gerne bei mir zu Hause.
Ja, absolut. Es ist wirklich ganz abgefahren. Ich habe darüber mal einen Song geschrieben, der heißt auch Zwei Herzen. Und da beschreibe ich das so ein bisschen, weil da geht eine Zeile, die geht, bin ich weg, dann will ich da sein. Bin ich da, dann will ich weg. So, und das ist tatsächlich so. Zum Glück teile ich das auch mit meiner Frau und auch mit meinem Sohn, dass wir alle auch gerne verreisen gemeinsam und so, weil... Und dann aber auch eben, wenn ich dann wieder weg bin, dass ich extremes Heimweh habe und so. Und vor allen Dingen aber nach meiner Familie. Also es ist dann nicht unbedingt der Ort, wo ich dann, aber auch das Zuhause, das so. Und es ist wirklich ganz krass, weil es wirklich einfach zu gleichen Teilen immer noch in so zwei Richtungen zieht und zerrt manchmal, dass ich gerne unterwegs bin, aber auch gerne zu Hause. Und fast immer, wenn man dann irgendwie mal Wochen weg ist, so, dann denkt man, ach, jetzt könnte man auch wieder mal zu Hause sein, und wenn man dann ein paar Tage zu Hause ist, denkt man auch, jetzt können wir auch schon wieder mal irgendwo hinfahren.
Ja, aber das irgendwo hinfahren steht ja sowieso an. Also This Is My Time geht ja in die zweite Runde.
Genau.
Die Frage eines jeden Moderators, was erwartet? Was erwartet deine Gäste, wenn sie sich jetzt eine Karte für deine, was ist das, eine Show, eine Revue?
Es ist eine Revue, also ich würde Revue sagen, Revue trifft Revue am ehesten so. Ne? Ist eine Show.
Also Shiny Floor, Big Band.
Showtreppe, das Wichtigste überhaupt, oh, Showtreppe. Ja. Showtreppe, ich komme am Anfang der Show die Showtreppe runter, war mir so wichtig.
Hast du manchmal Angst, da runterzufallen?
Nee, überhaupt nicht.
Gott, wäre das unangenehm.
Das wäre super unangenehm. Doch, ganz kurz hat man manchmal so den Moment, bevor, da ist so eine Wand, die geht so auf, bevor ich rauskomme. Und wenn die noch zu ist, denke ich so, boah, heute nicht runter. Warum man sich auf einmal, die ist schon 20 Mal runtergegangen und alles ist gut gegangen. Und dann denkt man auf einmal so, oh, heute bitte nicht runterfallen. So, wo ich denke, warum jetzt auf einmal, wo kommt der Gedanke her?
Ja, klassischer Trend.
Und dann steht man da und ich kann mich an eine Situation erinnern aus dem letzten Jahr. Das war die erste Show. Die erste Show war in Bremen und wir haben da auch geprobt vorher. Und dann war die allererste Show. Und ich habe dann das erste Mal seit langer Zeit mal wieder so richtiges Lampenfieber gehabt. Aha. Ich hatte, weil das ist ja völlig neu für mich, das Konzept ist ja, dass ich aus meinem Leben erzähle und das anhand von Musik belege. Das ist jetzt keine reine musikalische Show, sondern ich erzähle viel, ich erzähle Anekdoten, ich erzähle Geschichten, wo ich herkomme, meine Schaustellerfamilie und so weiter und so fort. Und auch so meinen Werdegang erkläre ich dann und so, und ist hoffentlich sehr, sehr humorvoll und auch manchmal ein bisschen traurig und so. Also es ist so eine kleine Reise, eine emotionale. Und da war mir schon auch wichtig, dass das gut klappt. Und ich stehe hinter dieser Wand, da ist so eine LED-Wand und die geht dann auf. Und dann komme ich da so raus. Und ich stehe da hinter noch verschlossener Tür und denk so, oh, gleich geht's los. Erst war ich so, bin locker da hoch und alle hier abgeklatscht und so. Und dann stehe ich da und da ist so ein Moment noch so von so 10, 20 Sekunden, wo man nochmal Zeit hat, kurz nachzudenken. Und dann plötzlich so gung, 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 ging das Herz irgendwie, Puls auf 180. Und ich habe fast so einen Panikanfall gekriegt, sodass ich fast gesagt, ich kann da gar nicht rausgehen jetzt und so. Ne? Und dann geht die Tür auf. Und ich sehe das Publikum. Ich sehe links und rechts meine Band. Ich sehe die Showtreppe. Sehe meine Bühne. Und ich merke in einer Millisekunde, hier bin ich. Und hier gehöre ich hin. So, ich hatte, es war alles verflogen. Jede Lampenfieber, Panik, Angst vorm Versagen oder was falsch machen oder so. Ich habe dann in dem Moment gemerkt, Alter, das ist doch, da wolltest du immer sein. Das ist der Platz. Und zwar in diesem Surrounding, mit diesem allem, was ich mir da überlegt habe. Und ab da war für mich, war das Ding klar.
Augen auf bei der Berufswahl.
Ja.
Also das muss ja ein äußerst befriedigender Moment sein, zu wissen, das, was ich hier gerade tue, ist nicht nur das, was mir Spaß macht, das ist das, was ich immer wollte und es hat geklappt.
Ja, genau, das war super befriedigend. Aber auf so eine ganz befreiende Art und Weise.
Hast du einen Anker bei deinen Auftritten? Suchst du jemanden, an dem du dich gedanklich festhältst in einem Moment oder spulst du, also bist du du?
Also
nur bei dir.
In dem Fall bin ich wirklich, also ich weiß, was du meinst und ich kenne das auch. Das hängt immer aber auch von bestimmten Gegebenheiten, wenn ich jetzt so Songs ab oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bin und jetzt zum Beispiel bei den Sommershows oder so, da habe ich relativ oft dann auch manchmal während eines Konzerts auch an Julia, meine Frau, gedacht oder auch an meinen Sohn gedacht und so. Bei diesen Shows, die ich da mache, da denke ich immer in dem Moment, also ich bin da auch so ein bisschen wie so ein Schauspieler in meinem eigenen Leben. Mhm. So, und dann lasse ich mich auf die Situation ein, in denen ich gerade bin. Und dann denke ich an das, wo es herkommt. Also ich denke in dem Moment, wo ich von meiner Oma erzähle, denke ich an meine Oma. Und denke an den Moment, wie ich mit ihr vor der Hitparade gesessen habe und wir Howard Carpendale zusammen geguckt haben. Und in dem Moment, wo ich in den 90ern wieder bin, wo meine Karriere angefangen hat und so, und ich über The Dome spreche, fühle ich mich wieder zurückversetzt in diese Riesenhalle mit diesen Zehntausenden von Leuten und in einer schwebenden Kugel, wo ich mit Young Delaney Walk On By gesungen habe.
Ja, Young Delaney, also nicht zu verwechseln mit Young Delaney, für all die etwas jüngeren Zuhörenden. Wir haben uns ja beruflich schon an der einen oder anderen Stelle sind wir schon mal aufeinander getroffen und haben uns für mein Empfinden immer gut unterhalten. Tun wir jetzt schon wieder und zwar trotzdem immer über Neues. Also irgendwie hört es ja nicht auf bei dir. Du gehörst jetzt zur verhältnismäßig älteren Garde des deutschen Showbusiness. Also du bist gefühlt schon immer da. Würdest du sagen, du bist sowas wie deutsches Kulturgut?
Das ist genauso wie mit dem Älterwerden oder mit dem irgendwann mal nicht mehr da sein. Man denkt immer nicht, dass es einen selber mal ereilt. So, ne? Man denkt immer, man guckt so als junger Mensch so auf die Helden und auf die Ikonen irgendwie so, schaut man hinauf und denkt auch nie, also man denkt immer so, ah, da wäre ich mal gerne, also beneidend vielleicht, so da würde ich mal gerne hinkommen, aber man denkt nie, da werde ich mal irgendwann sein. Und so ein bisschen fängt das so langsam bei mir an, so zu wirken. So, ich merke das, wenn ich irgendwo bin und so, dass es dann irgendwie so ein bisschen so jetzt so langsam so kommt, so nach 25 Jahren erfolgreich unterwegs sein, wofür ich dankbar bin, jeden Tag, dass ich das noch sein darf. Es hätte auch sein können, dass ich nach zwei Songs wieder in der Versenkung verschwinde. So, ne? Und ich habe irgendwie das große Glück, und natürlich ist es nicht nur Glück, aber und auch viel Fleiß und so, aber trotzdem auch das große Glück, dass es bei mir anders gelaufen ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn man dann so irgendwo jetzt so hinkommt und man jetzt so der ist, zu dem man vielleicht früher aufgeschaut hat und das selber aber gar nicht merkt, weil man es gar nicht so richtig wahrhaben kann und will, dann ist das schon manchmal erstaunlich, was dann so passiert, wenn dann so junge Künstler, die total erfolgreich sind, so in meiner Gegenwart so ein bisschen nervös wirken. So, und man das gar nicht so schnallt und denkt so, ich bin doch auch Fan von dir, ich finde das toll, was du machst und so. Und dann irgendwann registriert so, ja Moment mal, stell dir doch mal vor, wie du vor 20 Jahren Whitney Houston kennengelernt hast. Also nicht, dass ich mich jetzt mit Whitney Houston vergleiche, sondern einfach nur, nehmen wir jemand anders, Udo Jürgens, keine Ahnung, und zu dem man immer aufgeschaut hat, als das Kind schon kannte. Oder Thomas Gottschalk. Als Kind schon kannte, Wetten, das mit Bratwürstchen, Bockwürstchen und Kartoffelsalat am Samstagabend nach der Badewanne im Strampler oder im Oldtimer Niki Frotte Anzug, Schlafanzug irgendwie da vor dem Fernseher gesessen hat. Und dann lernt man die irgendwann kennen. Und so. Und als ich zum Beispiel Thomas Gottschalk das war so krass. Den habe ich immer im Fernsehen gesehen und plötzlich bin ich in seiner Show und trete da auf. Und dann denke ich so, vielleicht geht es ja so ein paar jüngeren Menschen dann auch so, die mich dann sehen und die mir im Grunde genommen schon auf eine Art, auch wenn sie vielleicht meine Musik nie so wirklich gehört haben, aber schon so als Person des öffentlichen Lebens, als berühmte Person irgendwie immer wahrgenommen haben und plötzlich neben dem stehen oder vor dir stehen und du sprichst dir ein Kompliment aus und dann sind die ganz nervös und du weißt nicht warum. Und dann wird einem das plötzlich klar.
Also deine Bescheidenheit ehrt dich ja, aber ich versuch's nochmal ein bisschen brutaler. Du hast ja einen roten Faden der Karriere, der fing irgendwann an und seitdem bleibt der gespannt. Sitzt du dann irgendwie mit wem auch immer da und sagst, okay, jetzt haben wir es 2005 und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir in diese Richtung gehen, damit ich so bleibe und damit ich auch ein Ding nach wie vor bin? Oder bist du so authentisch unterwegs, dass du sagst, ey, ich mach's einfach, solange es mir Spaß macht und solange die Leute überhaupt noch Bock darauf haben und probiere mich einfach an der einen oder anderen Stelle, Kinderbuchrevue, neu aus?
Also ich glaube, wenn ich von Anfang an jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der sich super gut auskennt, der hätte wahrscheinlich mir dazu geraten, immer das Gleiche zu machen.
Singen.
Nee, immer das Gleiche zu machen. Also auch in der Musik, musikalisch, verstehe. Einfach immer dabei zu bleiben, weil das doch irgendwie so eine gewisse, so eine Stringenz, siehe Rolling Stones oder so, funktionieren kann dann über 50, 60 und 100 Jahre so.
Du hast das Gegenteil gefühlt.
Nee, ich habe nicht das Gegenteil gemacht, aber ich habe zumindestens auch manchmal sogar gezwungenermaßen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich diese Veränderung nicht mache, dann fühle ich mich in meiner eigenen Haut nicht mehr wohl und dann mag ich mich nicht mehr im Spiegel angucken und kann mich selber nicht ertragen, weil das dann Mummenschanz wäre. Also wenn ich eine Entwicklung...
Was wäre das?
Mummenschanz.
Was ist das?
Das ist so Verkleidung. Also so,
okay,
so Dings.
Okay, das
kommt
aus dem Westfälischen.
Kann sein, ich weiß es gar nicht.
Mummenschanz. Wir sagen Verkleidung.
Ja. So, und dann bist du dann... Und wenn man sich selber weiterentwickelt und bleibt aber bei der Figur, die man mal irgendwann erschaffen hat, dann kommt man in so eine komische Zeitschleife und dann will man immer jemand sein, der man nicht mehr ist. Und das funktioniert, glaube ich, meines Erachtens nicht. Manche tun das und ich glaube, dass es ihnen nicht gut tut. Und manche kommen damit aber auch wunderbar klar, weil sie ein ganz anderes Verhältnis zu sich und ihrer Figur haben. Für mich war es immer wichtig, dass das möglichst deckungsgleich ist. Mhm. Und deshalb hat sich bei mir immer so ein bisschen was... hier und da ein bisschen was verändert, mal links und rechts am Wegesrand schauen, auch nicht zu krass oder so, sondern einfach da, wo ich mich wohlfühle, also manchmal die Comfortzone verlassen, um sich eine neue zu erschaffen oder um die Comfortzone zu erweitern. Ich glaube, darum geht es eigentlich, dass man auch mal so ein bisschen so diesen Bereich, den Tanzbereich um sich herum so ein bisschen ausweitet, um sich da auch wohlzufühlen. So.
Sind in den Momenten, oder ist in so einem Moment Dick Brave entstanden?
Der ist aus völliger Verzweiflung und entstanden. Dick Brave ist entstanden, weil ich keinen Bock auf Sascha hatte.
Mhm. Moin.
Hi. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Hast du aber Tasse von ihm. Klasse.
Vor ein paar Tagen habe ich Henning Wieland wieder getroffen, endlich mal wieder, haben uns lange nicht gesehen und sind aber auch schon seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit befreundet. Und Henning war damals einer derjenigen, die mir dabei geholfen haben zu entdecken, dass ich nicht mehr kann. So, man muss sich vorstellen, ich war 5 Jahre am Stück unterwegs, habe 3 Alben in 5 Jahren gemacht und habe die auch promotet und das weltweit.
Was wirklich viel ist.
Das ist wirklich krass. Also es weltweit ist dann nochmal ganz anderer Schnack, weil da liegen auch noch viele Distanzen dazwischen. Manchmal
Asien war ein Riesending bei dir, ne?
Asien, Thailand, Malaysia, also wirklich ganz crazy Sachen auch und so. Europa komplett in Spanien, Portugal, Griechenland, ganz Skandinavien und so. Also es war wirklich überall und es war toll. Es war eine tolle Zeit, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie es mich aufreibt. So, weil ich halt auch nie Zeit hatte, drüber nachzudenken. Und ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, weil es ging halt immer weiter. Und ich bin ja relativ spät, erst mit 25 ging das ja bei mir erst so richtig los. Eigentlich schon kurz, bevor ich in den Sack gehauen hätte. Also gesagt hätte, ich glaube, ich lasse es besser, sonst wird das nichts mehr. Und dann ist es dann passiert. Und dann ist es auf einmal ganz doll passiert. Und dann habe ich natürlich alles mitgenommen. Ich habe mich nicht beschwert, ich habe funktioniert. Ich war echt eine krasse Maschine. Vor allen Dingen Promomaschine. Und habe das auch genossen, habe ich gedacht. Und habe das auch in Momenten genossen. Ich fand das natürlich geil, in Portugal in der Fernsehshow zu sein. In Italien. Riesenerfolg in Italien. Das war toll, als ich das erste Mal in meinem Leben in Mailand war und die Leute kamen aus den Geschäften raus, um Fotos mit mir zu machen. Oh, Sascha, Sascha, per favore. Und so. Und ich fand das natürlich mega geil. Und dann irgendwann kam so der Punkt, wo dann eben auch zum Beispiel Henning, den ich damals... noch nicht so gut kannte, der aber, ne, wir hatten so eine gemeinsame Rock-Vergangenheit und so, hat mir so die Hand auf die Schulter gelegt und mir tief in die Augen geguckt und gesagt so, Sascha, geht's dir eigentlich gut? Mhm. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe dann gemerkt so, oh shit, mir geht's überhaupt nicht gut. Und hab dann irgendwie nach langem Hin und Her in meinem Kopf, habe ich dann mich tatsächlich getraut, so Ende des Jahres, 2002 oder so, zu sagen, Plattenfirma und Management, ich mache jetzt ein Jahr Pause. Da muss ich mich echt zu durchregen, weil ich natürlich mir auch nicht eingestehen wollte, dass ich ganz schön fertig bin. So. Das ist schwierig, wenn man das auch so geil findet. Weißt du, es ist ja auch
die
so,
Angst, eventuell vergessen zu werden.
Ja, das spielt dann eine kleinere Rolle, weil man ja weiß, dass, also ne, das war eher so dieses Ding, jetzt gab ja, vielleicht ein bisschen den Faden nicht zu verlieren und so. Ne? Das war schon eine Entscheidung. Und dann habe ich die gefailt und erstaunlicherweise waren auch Plattenfirma und Management waren tatsächlich so, und ich habe also habe Gegenwehr erwartet und habe aber eher Zuspruch bekommen, was ich ganz toll fand. Und muss man auch mal sagen, weil so viele mir erzählen, dass die Plattenfirma so fürchterliche Treiber sind, die einen durchs Hamsterrad jagen und so. Ja, können sie, aber in dem Fall haben sie auch Verständnis, nicht nur Verständnis gehabt, sondern auch wirklich mitgedacht. Und gemerkt, dass das besser ist, mir jetzt mal kurz mal
und mentale Gesundheit
zu gönnen.
War damals ja noch nicht so okay, wie es heute ist.
Damals gab es den Begriff Burnout noch nicht. Den gab es gar nicht. Da war man halt erschöpft.
Ja.
So und
Weichei.
Ja, genau. Ja, selber hat man sich das ja wirklich auch deshalb nicht zugestanden, weil man wollte ja nicht eben kein Weichei sein und so. Und ich komme ja aus so einer Familie, eine hart arbeitende Familie und so Malocher-Familie, ob jetzt auf der Schaustellerseite oder der Seite meines Vaters, alles, ich habe da nur mitgekriegt, okay, nur wer
schlafen
wer klotzt, der, 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 der kann auch, genau, schlafen kannst, wenn du tot bist, nur wer viel macht und viel arbeitet, der hat auch dann, kann dann auch erfolgreich sein oder sich das verdienen. Also es ging immer so um sich das verdienen. So. Und diese Auszeit zu nehmen. So. Und dann kam diese Auszeit und ich hatte, es wirklich war, ich hatte am Ende des Jahres immer so ein Sascha Abschluss Jahreskonzert. So ein nicht mit Weihnachtsliedern, sondern so zur Weihnachtszeit so ein Abschlusskonzert so für 150, 180 Gäste, Partner, Freunde und auch ein paar Fans und so und so Fanclub-mäßig. Und dann haben wir da so ein kleines Konzert gemacht. Meistens mit Sascha-Songs, so auf Unplugged und so ein bisschen niedlich. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ich kann die Songs gerade nicht mehr singen. Möchte ich nicht. Und da habe ich mich zurückerinnert an einen Moment, als ich in Amerika auf Promo war mit meinem damaligen Gitarristen, im Memphis, Tennessee war, wir die ganze Elvis-Rutsche gemacht haben und so, da haben wir irgendwie Graceland, die Sun Studios, wo Elvis das erste Mal gesungen hat, also recorded hat und so. Und dann im Peabody Hotel, wo er den Vertrag mit Colonel Tom Parker unterschrieben hat und so, da so die ganze Classic Route gemacht und so. Und da haben wir dann irgendwann abends auf dem Bett gesessen und haben gesagt, so irgendwann machen wir mal eine Rock'n'Roll-Band. So, und dieser Gedanke kam mir wieder, als ich gedacht habe, ich brauche eine Alternative, weil ich wollte dieses Weihnachtskonzert gerne machen. Aber dann gesagt, lass uns doch einfach ein paar Rock'n'Roll-Songs spielen. Haben dann ein paar Jungs zusammengesucht und so und dann haben wir diesen Abend gemacht. Und aus diesem Abend, also nach dem Konzert, waren wir alle so euphorisiert, dass wir unserem Konzertveranstalter sofort gesagt haben, am Abend noch, buch uns 6 oder 8 kleine Minishows. Mhm. Du darfst aber nicht sagen, wer da kommt. Mhm. Alles klar, brauchte man nur noch einen Namen. Dann saß ich irgendwie in dem Büro eines damaligen Tourmanagers, der war auch Soundmann für Nick Cave and the Bad Seeds. Und da hing halt so ein Plakat und ich sah das Plakat so, Nick Cave and the Bad Seeds, wir brauchen ja noch einen Namen für die Band, sonst können wir die Ankündigung nicht schreiben. Okay, lass mal überlegen, The Bad Seeds, and the Bad, also was mit End, also für die Band finde ich schon mal gut, and the Backbeat, Backbeats, weil mein Album vorher hieß Surfing on a Backbeat, da hatte ich schon mal Backbeat, and the Backbeat, sagst du schon mal gut, das ist ein guter Link zu Sascha, bla bla und so. Und dann noch Nick Cave, Dick Brave.
Ach wirklich,
ist
so
lustiger,
war das?
Ohne Scheiß.
Ach.
Das ist so entstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist es. Dick Brave in the Backbeats. Mutiger Schwanz. Wer möchte das nicht? Darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Den Namen kann man sich natürlich selbst
ist es
übersetzen.
Tapferer Schwanz ist es.
Tapferer.
Hier ist es tapferer.
Tapferer Schwanz. Und die. Ja, und so ging das Ganze dann, so kam dann die erste Tour. Die erste Tour waren wirklich nur 6 oder 8 Shows in wirklich super kleinen Clubs, so Logo in Hamburg, so 200-300er Clubs. Und die Ankündigungen haben wir extra mit den Veranstaltern ausgemacht. Bitte nicht sagen, dass Sascha kommt als Dick Brave, sondern gesagt, Dick Brave and the Backbeats, Klammer auf, Rock'n'Roll, Kanada, Klammer zu. Das war's. In der Zeit habe ich mir dann die Biografie ausgedacht mit einem tollen Schreiber aus Soest zusammen, den ich kenne, Comedy-Schreiber. Und der oder Autor Michael Gantenberg. Und mit dem habe ich dann die gesamte Dick Brave Biografie. Also da gibt es eine richtige, der hat ja eine Lebensgeschichte und so. Und ich finde, das musste auch so sein. Das musste so richtig fundamentiert sein, dass man weiß, dass ich auch weiß in der Rolle, wo ich herkomme. Also aus Vancouver, aus vom Land und Dings und keine Ahnung und Eis und Kanada und so. Und dann hatte auch jeder aus der Band hatte auch seine eigene Biografie, quasi Kurzbiografie, damit die auch alle wussten, wo sie herkommen und wie sie miteinander und wie sie sich überhaupt kennengelernt haben und so. Das hat richtig Bock gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, sich das auszudenken. Und dann habe ich natürlich diese Rolle gehabt. Dann bin ich in dieser Rolle geblieben. Dann habe ich mir überlegt, dass er mal in Soest stationiert war. Da gab es nämlich kanadische Soldaten. Und habe dann gedacht, so, das wäre doch lustig. Daher kann der so ein bisschen Deutsch, weil er mal, aber eigentlich ist er ein Riesenstar auf der ganzen Welt. Und kommt jetzt mal nach Deutschland zurück, um das hier auch mal wieder auszuleben. Und so ging das dann so seinen Weg. Das fand ich irgendwie sehr lustig.
Was macht er heute?
Wie hast du den? Der ist Investor geworden, hat mir sein ganzes Geld in so Startups und so investiert, lebt jetzt auf einer Yacht und hat keinen Bock mehr auf Musik.
Nie mehr oder wartet er, bis Sascha ein Mental Health Problem kriegt?
Ich glaube, das A hat er schon. Und ich glaube, man muss ihm das wieder ein bisschen schmackhaft machen, weil das ja eigentlich, das ist ja, da kommt er ja her. Ich glaube, der vertut sich da gerade, dass das sein Leben wäre, jetzt in Saint-Tropez oder irgendwo auf den Bahamas rumzulungern.
Vielleicht der Vorband in der Revue oder so, wer weiß das schon, irgendwann mal.
Ja, in der Revue schaut er ja vorbei.
Stimmt.
Da schaut er ja vorbei. Das ist das Einzige, wozu ich ihn bringen konnte.
Und ich kann mich noch erinnern, wie Dick Brave, a.k.a. du, bei TV Total und so war. Im Prinzip war es wirklich die erste, oder du warst sowas wie der Atze Schröder aus der Musikbranche. Also keiner wusste, dass du es bist anfangs.
Es war wirklich erstaunlich. Ich hab eine super lustige Anekdote dazu. Ne? Wir waren dann, nachdem wir die Woche bei Stefan Raab gespielt haben, mit TV Total, haben wir die Band ersetzt und hatten dann als Dick Brave sind wir dann eine Woche aufgetreten und hatten dann am Ende der Woche war noch die VOG-WM. Und dann sind wir zur VOG-WM gefahren und haben im Vierer VOG gewonnen als Dick Brave. Und am nächsten Tag ist mein Bassist, Kontrabass mit einem riesen Bass im Taxi zum Flughafen gefahren. Und der Taxifahrer aus dem Sauerland natürlich, ne, sagte dann, so hier, auch gestern dabei gewesen oder was, war gut, ne, war gut gewesen, ne, war die erste VOG-WM aller Zeiten, war gut gewesen, ne, und dann, ja, wir sind sogar mitgefahren und so, ne, ja, wir haben sogar gewonnen. Er so, ne, das waren die Kanadier.
So. Wirklich?
Ja, und das war so, das war ja, ich hätte nie gedacht, dass wirklich bei einigen dass es so lange dauert, bis der Groschen fällt. Weil ich meine, das ist nun mal das gleiche Gesicht, nur mit Koteletten dran. Aber es war geil, weil es war eben die imperfekte Illusion. Dieses Denglisch, diesen Dialekt oder diese, ja, eben nicht richtig Deutsch sprechen können, so, da habe ich wirklich ganz viel, ich habe ganz viel Spaß gehabt. Ich fand es immer toll, wenn die Leute es mitgemacht haben. Ich habe mir in der NDR-Talkshow als Dick Brave. So, und wir haben den Stiefel halt durchgezogen, ne? Ich habe komplett als Dick Brave da gesessen. Es ist auch tricky, also sich da nicht dann rauszuplumpsen so aus der Rolle irgendwann so, weil man denkt so, ach komm, jetzt hör auf, das weiß doch jetzt mittlerweile jeder so, ne? Aber es hat trotzdem immer wieder so diebische Freude habe ich dabei.
Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, habe ich hier gelesen, liegt auch nah, 1000, nicht 1000 Sascha, sondern 1000 Sascha. Es stimmt ja auch, also du bist ja, häutest du dich an der einen oder anderen Stelle und das sieht auch noch gut aus, funktioniert, aber du hast wirklich viele Talente, die in dir schlummern, also ne, klassische Entertainer-Qualität, die in dir steckt. Schauspielerei, Singerei, offensichtlich Schreiberei.
Ich wusste lange nicht, was ich damit anfangen soll, ne? Weil es ist ja irgendwann, es gab so eine Zeit, da war das völlig gang und gäbe und da waren diese Menschen gesucht. So, das war aber die Zeit vor mir. Also das war die Zeit der Peter Alexanders, der Harald Junkes, der Frankenfeld, Kuhlenkampf und so. Wo diese Allround-Talents, Rudi Carell und so, wo die auch sich nichts geschissen haben und einfach, die sind einfach, ob sie singen konnten oder nicht, die sind singt, die Showtreppe runtergekommen. So, und haben dann Sketche gespielt.
Gibt's eine tolle Reportage übrigens über die eben genannten, ich glaube im NDR oder so, weil du sagst genauso, die haben sich nichts geschissen. Ja. Also das waren ja ganz unterschiedlich, der eine war cholerisch, der nächste war ein ganz toller, die haben sich kaum vorbereitet. Die Sender hatten teilweise richtig Angst, wenn der Kuhlenkampf gesagt hat, er überzieht jetzt mal wieder 40 Minuten.
Ja.
Das war dem völlig egal.
Das war dem egal. und das zum einen natürlich bewundernswert, zum anderen aber auch, dass sie das auch so, dass der eine war eben so, der hat sich überhaupt nicht vorbereitet, der andere war akribisch in der Vorbereitung, genau. Und so und hat es aber so aussehen lassen, als hätte er sich nie vorbereitet und so. Und das finde ich, das ist die stark. Große Kunst des richtigen Entertainers. Das haben nämlich die Jungs so Frankie und wenn wir jetzt mal nach Amerika gehen, Dean Martin und so, das haben die ja alles in der absoluten Perfektion drauf gehabt. Ne? Die kamen 160 Mal auf die gleiche Bühne in Vegas. 160 Mal die gleiche Show gespielt und haben es jedes Mal so aussehen lassen, als hätten sie es gerade ausgedacht. Das ist genial. Das finde ich ist genial. Und das habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das auch, also nicht nur als Fan in mir steckt, sondern eben als echte Person und als Darsteller, als wir Live in Swingin gemacht haben, als wir mit Ray Garvey und Michel Mittermeier unterwegs waren und Swing gemacht haben und so. Da habe ich zum da war das so, da war ja Rat Pack der Grundgedanke und so, ne? Und da haben wir das dann so, ja nicht imitiert, sondern mit unseren Personen halt irgendwie mit Leben gefüllt. Und jeder war er selbst. Keiner war Dean Martin oder keiner war Frank Sinatra. Wir haben die Rollen nicht zugeteilt, sondern es war halt jeder er selbst, aber im Spirit vom Rat Pack. Also Freunde gehen gemeinsam auf die Bühne. Und da haben sie sich so gegenseitig die Bälle zugeschoben und so. Und das war natürlich auch größtenteils geskriptet mit ein bisschen Platz für Improvisation, damit man wieder neue Sachen im Programm hat. Aber grundsätzlich, ich habe mich immer so gesehen. Es gab, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gab eine Zeit dann eben in der Musik, wo man als Musiker nicht ernst genommen wurde, wenn man zum Beispiel Fernsehen gemacht hat.
Ach ja.
So. Zumindest wurde einem das immer erzählt, seitens Plattenfirmen und so, auch so in so Shows zu gehen oder so, wo man dann sagt, dann denkt man vielleicht oder selber was zu moderieren, hätte ich total Bock drauf gehabt, auch damals schon. Ich hatte ja nach 10 Jahren Sascha, hatte ich ja meine eigene Show, einen Abend leider nur, und da habe ich total schon Blut geleckt und habe gedacht, so, boah, das ist doch was für mich, komm.
Achso, und die Plattenfirma dachte, dann denken die Leute, es läuft in der Musik nicht mehr so.
Entweder das oder man wird nicht mehr ernst genommen, weil man ist ja jetzt der Kaspar vom Dienst im Fernsehen oder so. Das war damals so, war so ein Ding. Es dauerte ganz lange, bis dann so Sendungen kamen wie zum Beispiel The Voice oder sowas, als dann die auch Musiker sich wieder ins Fernsehen, ins Unterhaltungsfernsehen getraut haben so und nicht nur irgendwo ihren Song performten, sondern eben halt auch als quasi als Darsteller oder beziehungsweise als Mitwirkende tatsächlich dann in so einer Show zu sitzen Da hat sich das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert. Das Krasse ist, wenn man zu viel darüber nachdenkt, wie man rüberkommt, dann kommt man nicht weit.
Ja, ich verstehe, ich weiß genau,
was du meinst. Man kommt bis zu einem gewissen Punkt, aber darüber nicht hinaus. Und dann, wenn man das verliert wieder, diesen Gedanken, so ein bisschen wie bei den alten Jungs, die scheißen sich nichts, eben sich nicht zu scheißen und zu sagen so, ist egal, wenn ich jetzt hier verkacke, wenn ich jetzt versage, wenn ich einen Fehler mache. Ja. Es ist nicht schlimm, weil es ist ja dein Ding.
Ja.
So, weißt du, was ich meine? Und wenn man dann nicht mehr vor dem Scheitern nur noch Respekt hat, aber keine Angst
keine
mehr,
Angst.
Dann ist man auf der richtigen Seite. Ja. Und da bin ich angekommen und deshalb fühle ich mich so wohl jetzt in meiner Haut, in dieser Rolle, in diesem Ganzen, was ich jetzt so, was so um mich herum ist und so und in meiner Familie und in den, das alles so, viele sagen, angekommen, das bin ich lange nicht, weil das soll ja noch viel, viel, viel weitergehen, aber ich hätte zum Beispiel Bock auf eine eigene TV-Show, ich möchte so einen coolen, ich möchte dieses Ding so Sketche spielen, live auf einer Bühne, weißt du was, wo die so ein Dings auf, so ein Supermarktkasse aufgebaut haben damals und so und dann palim, palim und dann kommt der Didi da vorne rein und so. Sowas finde ich so cool. Ich so Bock drauf.
SketchUp erinnern?
Ich habe mal mit Anke Engelke so eine Sketch-Sendung gemacht. Das war so, das hat mir so gut gefallen. Ich frage mich immer, wo sind die alle geblieben? Weißt du so, und ich hätte so gerne so weitergemacht. Und natürlich hatte ich damals noch nicht so die Erfahrung, zu sagen, ich mach's einfach selber. So, heute würde ich mir zutrauen, das dann selber zu machen und zu sagen, so, come on, mach mal irgendwie sowas Cooles. Ich bin aber trotzdem sehr guter Dinge, dass da noch sehr viel passieren wird und ich ja auch vieles selber, also am Ende liegt es in der Hand des Zuschauers oder der Zuhörer oder wie auch immer. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich zumindest mir das Gefühl erarbeitet habe, vieles selber auch steuern zu können, zumindest angehen zu können. Ich muss nicht mehr auf andere Menschen warten, dass sie zu mir kommen und sagen, ach, auf Sascha, auf den haben wir gewartet, endlich. Sondern, dass ich selber sagen kann, hallo, hier bin ich. Und mir mit Leuten, die ich toll finde, Sachen zusammen ausdenken kann.
Also du musst nicht mehr den Raum betreten und alles guckt auf dich, sondern du bist einfach nur auch da und
Das musste ich noch nie. Mhm. Das war mir eher immer unangenehm. Ja. Obwohl ich andere Menschen, die so waren, zum Beispiel Franz Beckenbauer, ne? Ich habe den vor über 20 Jahren kennengelernt. Und ich war auf so einer Veranstaltung und saß so mit dem Rücken zum Eingang und alle waren eigentlich schon da, außer der Kaiser, der hatte natürlich seinen extra Auftritt. Und der kam rein, aber ohne Fanfare oder so, sondern er kam einfach nur rein. Und ich habe gemerkt.
Du hast gespürt.
Ich habe den gespürt, den Typen. Der war, was die Leute sagen, stimmt, er war eine Lichtgestalt. Und das ist einfach so, du merkst, da ist jemand, der hat eine Aura, das ist so, das ist so vereinnahmend, so, aber so positiv, ne? Nicht wegdrängend, sondern eher so, du darfst auch in meinem Licht strahlen, so. Und selber, so, wenn ich so rein, ich habe das sehr genossen, wenn, als ich zu dem Zeitpunkt, als ich noch nicht erfolgreich war, da fand ich das immer cool, wenn ich irgendwo reinkam und dann haben sich so Leute umgedreht und dann erstmal war es ruhig.
Als du noch nicht so erfolgreich
warst. Ja, als ich noch nicht so erfolgreich war.
Ist auch gut. Sascha, bevor ich es vergesse, es gibt eine gute alte Tradition hier in diesem Podcast unterwegs mit dem wunderbaren Podcast von der Deutschen Bahn, by the way. und zwar den Fragebogen von Marcel Proust. Und da gehe ich also sozusagen von oben nach unten durch und mein Gast sagt einfach Stopp und die Frage, auf dem dann einer meiner Wurstfinger liegt, die stelle ich dir noch zum Abschluss. Und du sagst einfach Stopp.
Also Wurstfinger ist ja schon mal
da hast du
unfassbar
recht.
Übertrieben.
Da hast
ne?
du recht. Würstchenfinger.
So, Stopp.
So, die Frage. Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Passt ja fast thematisch zu dem, was wir heute alles hatten.
Das stimmt. Da muss ich jetzt natürlich, da muss ich wirklich nachdenken. Also meine Mutter, bei der ich aufgewachsen bin, größtenteils, und meiner Oma, der ich sehr dankbar bin dafür, dass ich mit ihr länger aufbleiben durfte. Meine Mutter hat mir relativ viele so Gentleman-Werte mitgegeben. Mhm. Was ich ganz toll finde, also in der Bahn aufstehen, wenn ältere Herrschaften kommen und keinen Platz kriegen und so und also sitzfrei machen und auch noch ganz klassisch Tür aufhalten der Dame und so. Also ich mag das auch immer noch. Ich finde das auch okay. Mhm. Also ne, natürlich in der modernen Welt muss man irgendwie gucken, aber manche mögen das dann nicht und finden das dann doof. Ich möchte es aber trotzdem weiterhin machen. Ich selber finde das auch schön. Ich fühle mich dann auch gut. Mhm. Man muss auch an mich denken dabei, weil ich fühle mich dann besser. Das ist schön. So, ne? Also liebe Damen, selbst wenn ihr das nicht wollt, lasst mich doch einfach.
Ich kann das nachvollziehen.
Ich fühle mich dann besser. Tut's mir zuliebe. Und mein Vater hat mir schon auch, auch wenn er jetzt nicht so wirklich an der Erziehung beteiligt war, aber schon auch, sagen wir mal, so viel gezeigt, so wie man es nicht macht.
Okay.
So, nein, er war immer ein sehr hart arbeitender Mann und das ist das, was ich mir definitiv auch von ihm abgeguckt habe und so, nicht so schnell, also er hat auch in der Gastro und so, ne, das ist so, da gibt es die Stunden, der war Koch und so, ne, das ist irgendwie, das ist wirklich tough so, ne, und dann, da habe ich schon so ein bisschen so ein Überlebens- und Durchhaltevermögen und so mir abgeguckt. Was jetzt aber so Erziehung angeht oder Dasein als Vater zum Beispiel, da habe ich eher mehr Negativbeispiele als positive. Aber auch das kann man ja benutzen.
Ja, definitiv. Sascha, die Bahn ist mal wieder pünktlich. Wenn ich Bahn fahre, ist sie tatsächlich meistens pünktlich. Dementsprechend sind wir jetzt leider am Ende angekommen. Ich finde eigentlich, um eine schöne Sache mitzugeben, den Satz, den du gerade genannt hast oder gesprochen hast, keine Angst vorm Scheitern, sondern den Respekt vorm Scheitern nicht zu verlieren. Das finde ich, ist wirklich ein toller Gedanke. Wie das ganze Gespräch, möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich möchte hier noch einen redaktionellen Beitrag zum Altweibersommer nachliefern. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge leitet sich der Ausdruck Altweibersommer vom altdeutschen Wort weiben ab. Das bedeutet, Spinnennetze zu weben, deren Fäden besonders im Herbst gut sichtbar sind, wenn sich frischer Tau darin fängt. Also keine Spur
weiterhin,
von Sexismus.
Wir können immer noch laut Altweibersommer
sagen. Das machen wir. Und ich möchte natürlich unseren Zuhörern noch sagen, dass wir überall zu hören sind, wo es Podcasts gibt. Und sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Da gibt es jetzt diese wunderbaren Funktionen. Manchmal stehen da auch Fragen, die ihr beantworten könnt, beziehungsweise an denen ihr euch beteiligen könnt. Ihr könnt uns erzählen, wie euch diese Folge gefallen hat, wie ihr den Gast heute gefunden habt und vor allem, wen ihr euch vielleicht als Gast hier in dieser Sendung wünscht. Bei Apple kann man übrigens noch Sternchen verteilen. Sascha würde ich für diese Folge 6 von 5 Sternen geben und falls irgendjemand da draußen ist, der sagt, ey, Sascha, Sketchshow, Fernsehshow, machen wir. bitte auch
ja, melden. Vor allen Dingen in Bayern.
Bitte melde dich.
Sascha, Sketcho.
Sketcho. Danke dir. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke für den Zuhören. Also, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.